Hey, schön, dass du da bist. Du hörst Ruhepol, der Podcast für Führungskräfte im Wandel der Zeit. Du fühlst dich oft getrieben unter Druck und kommst gar nicht mehr richtig zur Ruhe? Du wünschst dir mehr Entspannung, Leichtigkeit und Lebendigkeit. Sowohl in deiner Rolle als Führungskraft, aber auch in deinen anderen Rollen im Leben? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Therese Ackermann, ich bin Expertin für Veränderungsprozesse und das autonome Nervensystem und wünsche dir viel Spaß bei dieser neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ruhepol. Und ja, ich habe heute ein besonderes Gespräch für dich. Und zwar spreche ich mit meiner Kollegin Grazia Thum. Grazia ist eine der Geschäftsführenden von Dietz Training. Und Dietz Training begleitet Unternehmen wirklich schon sehr, sehr lange, also seit über 25 Jahren im Bereich emotionale Intelligenz. Und das finde ich immer noch wahnsinnig spannend, weil im Prinzip Dietz Training schon in den 90er Jahren mit diesem Thema in die Unternehmen gegangen ist, wo das wirklich noch ein Pionierthema war. Inzwischen ist es sicherlich viel, viel bekannter und deshalb freue ich mich besonders, dass ich ja heute mit Grazia spreche, denn Grazia ist auch eine Kollegin von mir, denn ich selbst, für diejenigen, die mich besser kennen, wissen es, bin auch Partnerin im Trainerteam von Dietz Training und muss sagen, dass das auch mein Leben sehr, sehr bereichert. Einerseits die emotionale Intelligenz an sich, aber dann natürlich auch in diesem wunderbaren Trainerteam zu sein. Und ja, so könnt ihr heute einem Gespräch unter Kolleginnen lauschen. Das Thema, über das wir heute sprechen, ist einerseits emotionale Intelligenz und das Nervensystem, also wie sich das auch ergänzen kann. Und ja, Grazia spricht auch so ein bisschen darüber, was sie so für Veränderungen in der Zukunft wahrnimmt, wie sich aktuell vielleicht die Gesellschaft verändert, aber was auch in der Zukunft anstehen kann und ja, was sich vielleicht auch zum Thema emotionale Intelligenz, also EI mit der KI verändert, also mit der künstlichen Intelligenz. Also wir sind wirklich viele, viele spannende Themen gestriffen und unter anderem auch ein Thema, was mir auch mega wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit, wo ich das Gefühl habe, dass immer mehr Druck und Stress auch in den Systemen ist, immer mehr Angst in den Systemen ist, einfach durch die wirtschaftliche Situation, durch die Unsicherheiten, die gerade sehr stark auch übers Außen bei uns Menschen, die wir da navigieren dürfen, wie uns da letzten Endes auch emotionale Intelligenz und das Nervensystem helfen kann. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser neuen Folge und hoffe, dass dich das Gespräch, das ich mit Grazia geführt habe, auch sehr inspiriert. Herzlich willkommen, liebe Grazia. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Wir sprechen heute gemeinsam über emotionale Intelligenz, das Nervensystem und was das für Führung bedeutet. Ein Thema, mit dem du dich schon seit vielen, vielen Jahren intensiv beschäftigst. Bevor wir ins Thema einsteigen, habe ich aber zwei kleine Icebreaker-Fragen mitgebracht. Grazia, wenn dein Tag mal so richtig stressig ist, hast du eine persönliche SOS-Strategie, um schnell wieder in deine Mitte zu kommen?
Ja, erstmal hallo Theresa, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und freue mich jetzt auch auf unser Gespräch. Eine SOS-Strategie. Also manche Tage sind stressig, jetzt gerade bin ich tatsächlich auch in einer eher stressigen Zeit, viel unterwegs und viel zu tun. Also ich glaube, eins ist total wichtig, dass wenn man da mal in Stress kommt und nicht so richtig rausfindet, dass ich gelernt habe, da nicht so hart zu mir zu sein, sondern das auch zu akzeptieren. Es funktioniert nicht immer alles perfekt. Und damit etwas Liebe und Humor auch auf sich selbst zu schauen, ist, finde ich, sehr, sehr hilfreich. Und das andere ist, dass für mich eigentlich das mit der Vorbereitung in den Tag beginnt. Also ich nehme mir auch in diesen Zeiten, wo viel los ist, oder gerade in diesen Zeiten, wo viel los ist, Zeit in der Früh, mich auf den Tag einzustellen. Und ich journal dann so 5 Minuten lang und schaue, was wartet heute auf mich und wie kann ich dem gut begegnen und wo muss ich vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein, weil diese Teile von mir, die gerne gut genug sein wollen oder besonders toll, dann zu sehr in Führung gehen. Also ich bereite mich da mental und emotional vor und dann sitze ich in der Regel auch nochmal so 10 Minuten in Stille. Und das macht einen Unterschied. Also ich merke, ich gehe in die Tage anders rein wenn ich mit dieser Vorbereitung starte, dann kann ich mich auch gut erinnern, wenn es dann eng wird. Und dann hilft es mir, durchzuatmen, meinen Bauch zu spüren und meinen Körper und kurz bei mir zu sein, egal was im Außen gerade ist, um mich zu zentrieren. Und dann wieder raus in die Arena, sage ich immer.
Ja, toll, da war jetzt schon auch einiges drin. Also wirklich morgens kurze Zeit zum Journalen, dann 10 Minuten in Stille sitzen und dann wirklich der Atem plus halt dieses Thema, dass wir nicht zu hart zu uns sind. Das kenne ich von mir selber auch, dass eigentlich diese inneren Kritiker immer dann besonders laut werden, wenn wir es eigentlich am wenigsten gebrauchen können.
Genau.
Und uns noch tiefer reinziehen ins Loch. Du arbeitest ja für Dietz Training, bist Geschäftsführerin von Dietz Training und begleitest schon lange Unternehmen. Dietz Training an sich seit über 25 Jahren. Also man kann ja im Prinzip auch sagen, dass Dietz ja ein bisschen wie so ein Pionier war, dass sie vor 25 Jahren schon mit dem Thema emotionale Intelligenz angefangen haben. Was genau verstehst du darunter und warum findest du, ist die emotionale Intelligenz so wichtig?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir uns seit fast 30 Jahre jetzt auf dieses Themengebiet emotionale Intelligenz spezialisiert haben. Mhm. Und unsere Gründer, die zum Teil auch noch mit an Bord sind und mit denen wir sehr eng verbunden sind weiterhin, die haben damals gesagt, wir brauchen in Unternehmen noch eine Qualität, die es bisher noch nicht gibt, nämlich diese Fähigkeit, die eigenen Gefühle wahrzunehmen, ernst zu nehmen und zu lernen, anders mit ihnen umzugehen. Aber auch die Fähigkeit, von die Gefühle anderer Menschen bewusst wahrzunehmen und dann vielleicht mal innezuhalten und zu schauen, was ist jetzt hilfreich. Und es ging uns immer von Anfang an, auch den Gründern, um das Thema Wirksamkeit. Also wir sind überzeugt davon, dass wenn du emotional intelligenter bist, dass du dann in dem, was du tust, wirksamer wirst, weil du anfängst zu bemerken, wie mächtig Gefühle sind. Und wenn du das bemerkst, dann kannst du Einfluss nehmen. Es ist quasi eine Entmachtung der Gefühle, würde ich fast sagen, witzigerweise, indem ich anfange, sie ernst zu nehmen und zu sehen, ihnen Raum zu geben und gut mit ihnen umzugehen, verlieren sie an Macht in meinem Verhalten. Und das ist total, oder es ist eine sehr wichtige Kompetenz für alle Menschen, die mit anderen Menschen zusammenarbeiten und wirksam sein wollen.
Seit wann machst du das jetzt eigentlich genau?
Auch schon über 20 Jahre, also wirklich auch schon sehr lange.
Und wenn du mal auf diese Zeit zurückschaust, hat sich da irgendwas verändert in den letzten 20 Jahren?
Ja, die Leute kommen besser vorbereitet, die können mit den Schlagwörtern Achtsamkeit, Innehalten, emotionale Intelligenz zum Teil viel mehr anfangen. Manche TeilnehmerInnen sind auch schon sehr gut ausgebildet und haben wirklich schon einen richtig tiefen Background, das gab es früher in der Form nicht. Die Neugierde für das Thema ist oft ein bisschen größer geworden. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass das wirklich das Leben der emotionalen Intelligenz, diese Kernkompetenzen, sich selber wahrzunehmen im Moment, sich regulieren zu können und sich führen zu können in bestimmten Situationen, dass da immer noch viel zu lernen ist. Das bleibt, glaube ich, ein Dauerthema. Also ich höre gerade viele Podcasts von Stoikern, ich lese gerade Lao Tse, das Tao Te Ching. Die Themen, die wir in der emotionalen Intelligenz behandeln, sind oft Weisheitsthemen, die es schon ganz lange in der Welt gibt, wo es darum geht, ein gelingendes Leben zu führen und mit sich selbst in Kontakt zu sein und sich selbst zu reflektieren und gut mit sich und anderen umzugehen. Das heißt, es ist so ein Das emotionale Intelligenzthema wird nie aufhören. Das wird immer weitergehen und wir können immer noch was dazulernen.
Mhm. Und wenn wir jetzt aufs Thema emotionale Intelligenz schauen, da erinnere ich mich früher in meinen eigenen Personalgesprächen, wurde mir oft auch so gesagt, ja, Theresa, du hast so eine hohe emotionale Intelligenz und gleichzeitig starten ja aber die Trainings erstmal immer mit der Selbstkenntnis. Und ich finde, da ist so ein großes Missverständnis auch über die emotionale Intelligenz. Magst du da vielleicht noch was zu sagen?
Ja, oft werden Menschen, die gut zuhören können, die eine gewisse Bereitschaft haben, ihre Meinung auch zurückzustellen, manchmal kann man auch sagen, sehr nette Menschen automatisch auch als emotional intelligent wahrgenommen. Und da ist ja auch eine Wahrheit drin. Also wenn ich in der Lage bin, zuzuhören, neugierig zu sein, mich zu öffnen für die Seite des anderen, hat das was von Empathie und emotionaler Intelligenz. Aber die andere Seite ist auch, dass ich sehr klar auftrete, wenn ich emotionale Intelligenz ernst nehme. Also beispielsweise, wenn ich ein Kritikgespräch führe mit jemandem, wo es wirklich arg ist, weil die Leistung gar nicht mehr stimmt oder weil ein Suchtproblem vorliegt oder was auch immer, bedeutet emotionale Intelligenz auch, das Gespräch sehr, sehr ernst zu führen, sehr klar zu sein und trotzdem in Beziehung zu bleiben. Das heißt also, diese andere Komponente der Klarheit, der Durchsetzungskraft und auch sehr gut ansprechen, was schwierig ist, wird häufig gar nicht mit der emotionalen Intelligenz in Verbindung gebracht. Und ich finde, es ist total wichtig, dass wir beides sehen und wissen, dass beides dazu gehört.
Ja, das finde ich wichtig, dass du das sagst, weil auch emotionale Intelligenz wird ja oft so als Soft Skill auch abgetan. Und du hast ja eben auch schon mal gesagt, dass es eigentlich um Wirksamkeit geht. Und ich nehme das auch so wahr. Und trotzdem finde ich, ist das immer noch so ein Thema, wo wir immer wieder noch drüber aufklären dürfen.
Ja.
Und da einfach auch immer wieder noch drüber sprechen dürfen.
Also ich habe jetzt beispielsweise gerade letzte Woche eine kleine Demo gemacht, wo ich ein emotional intelligentes Gespräch geführt habe oder das, was ich dafür halte, mit einer Mitarbeiterin, die tatsächlich ganz schlechte Leistung bringt und auch das Team hängen lässt. Und das hat große Wirkungen. Da waren ganz viele Hochschulprofessorinnen, die mir zugeschaut haben, während ich dieses Gespräch geführt habe. Und die haben nachher gesagt, aber du warst so klar und du warst so konfrontativ und du hast die Sachen so beim Namen genannt. Ist das wirklich, ist das emotionale Intelligenz? Und habe ich gesagt, ja. Weil die Wirkung ist, dass der andere anfängt nachzudenken, dass der mich ernst nimmt, dass der merkt, ich bleibe in Beziehung und ich bin sehr ehrlich. Und wenn ich da zu nett bin und zu sehr rumeiere und zu viel vielleicht auch Verständnis zeige, das, ja, dann verliere ich an Kraft. Und das zu verstehen ist echt, das ist auch ein langer Prozess und da höre ich, bin ich auch noch nicht fertig, aber mir ist schon sehr wichtig, dass das klar ist, dass das auch emotionale Intelligenz bedeutet und dass es auch für Führungskräfte sehr wichtig ist, diese Form der emotionalen Intelligenz kennenzulernen und lernen, damit umzugehen.
Und ich glaube, da hast du eben ein Schlüsselwort auch gesagt, wirklich in Verbindung zu bleiben mit dem Gegenüber. Das finde ich immer so die große Herausforderung dann, weil wir ja dann doch schnell in dieses Ich habe aber recht abrutschen. Und dann, also meine Beobachtung ist immer, sobald ich in diesem Ich habe aber recht abrutsche, dann bin ich eigentlich aus der Verbindung
Ja,
raus.
und da ist zum Beispiel das Nonverbale, dass man Pausen zulässt, wenn man was gesagt hat, dass man wirklich jemanden anschaut, in Blickkontakt bleibt und auch das Herz innerlich offen hält für diesen Menschen, der gerade wirklich so eine klare Botschaft kriegt, die nicht einfach ist. Das ist eine Kunst auch ein bisschen. Das ist auch eine innere Haltung, mit die ich mir vorher herholen kann. Aber wenn der andere gegenüber merkt, die ist da und die bleibt in Verbindung und sie ist sehr ehrlich mit dem, was sie sagt, dann beginnt sowas wie Vertrauen und Betroffenheit. Und darauf kann dann möglicherweise auch eine Lösung entstehen, egal wie sie aussieht.
Das macht jetzt, glaube ich, auch schon sehr deutlich, warum das für Führungskräfte so eine wichtige Kompetenz sein kann. Je nachdem, wo halt auch eine Führungskraft steht, wenn eine Führungskraft eher da steht, dass sie halt sagt, ich falle immer wieder in das Muster, dass ich dann doch zu nett bin zu meinen Mitarbeitern, oder ich falle immer wieder in das Muster, dass ich zu hart bin und einfach meine Meinung durchpeitsche. Je nachdem, wo man steht, kann man da halt quasi Antworten für sich finden, wie man vielleicht anders mit den Situationen umgehen kann, um am Ende dann wirksamer zu sein.
Ja, absolut. Und das Witzige ist ja, dass selbst in einer Person viele verschiedene Muster oft sichtbar sind. Also ich kenne TeilnehmerInnen, die sind zum Teil einfach viel zu nett und halten viel zu lange aus. Und an anderen Stellen sind sie aber dann auch sehr im Recht haben verfangen und können überhaupt nicht mehr aufhören, ihre Meinung zu vertreten. Also es ist sehr unterschiedlich. Gut ist, dass ich anfange, Licht einzuschalten und zu merken, wo gelingt mir das schon sehr gut? Wo kann ich auch sagen, hey, da habe ich echt auch eine Begabung oder mir schon was angeeignet? Und an welchen Stellen verliere ich deutlich an Wirksamkeit, weil mir die emotionale Intelligenz fehlt?
Ja, spannend. Du hast dich ja selbst auch ganz viel mit dem Nervensystem beschäftigt. Und lass uns da mal einmal drauf schauen, weil ich rede ja sonst hier viel immer in dem Podcast auch über das Nervensystem, wie sich vielleicht diese beiden Themen auch ergänzen, emotionale Intelligenz und das Nervensystem.
Also emotionale Intelligenz ist ja intelligent mit den eigenen Gefühlen und deren anderer Menschen umgehen zu können. Und die Arbeit zum Nervensystem, die wissenschaftliche Forschung hat uns da schon nochmal was Neues gelehrt, was wir vielleicht intuitiv auch schon angenommen haben. Ich finde die Polyvagaltheorie, ich weiß, dass die wissenschaftlich teilweise auch kritisiert wird, aber ich finde sie sehr spannend in dem Sinne, dass da nochmal deutlich wird, wie unglaublich wichtig es für uns Menschen ist, dass wir uns in einer Situation sicher und zugehörig fühlen. Und wenn diese Sicherheit oder diese Zugehörigkeit aus irgendeinem Grund bedroht sind, dann shiftet das gesamte autonome System autonom, also ohne dass ich das möchte, in einen Modus, der eher ängstlich, verteidigend, zurückhaltend, vorsichtig ist. Und dann verliere ich ganz oft an Wirksamkeit. Und dadurch, dass das so unbewusst ist, passieren dann Sachen, wo ich im Nachhinein sage, was ist denn da passiert, warum war ich da so, wie ich war? Und die Arbeit mit dem Nervensystem macht uns nochmal deutlich, dass dieser Shift sehr schnell passieren kann. Sie zeigt uns nochmal deutlich, was verändert sich in der Atmung, im Körper etc., wenn ich eher in der Angst bin oder wenn ich eher jetzt im Vertrauen und in der Sicherheit bin. Und ich kann lernen, da auch gut für mich zu sorgen. Also für meine Begriffe ist es nochmal ein Bild, ein Wissen, was mir hilft, mich innerlich noch unabhängiger zu machen von dem, was im Außen passiert und gut bei mir zu bleiben, meine Zentrierung zu behalten und dann wirksam zu sein. Ich finde, das ist eine wunderschöne Ergänzung zur emotionalen Intelligenz.
Ja, ich finde auch, also für mich ist ja das Nervensystem auch immer sowas, was ich ganz viel in meiner alltäglichen Selbstführung nutzen kann. Mhm. Und je regulierter dann mein Nervensystem ist, umso leichter fällt mir die emotionale Intelligenz. Es ist für mich so ein bisschen wie so der Boden, auf dem die emotionale Intelligenz dann wachsen kann.
Ja, das glaube ich, das machst du auch besonders intensiv und bewusst, dass du immer schaust, was braucht mein Nervensystem, damit ich gut da sein kann und in einer guten Qualität in dieses Interview gehe zum Beispiel oder eine bestimmte Arbeit mache. Das nehme ich an dir auch wirklich als eine Qualität wahr. Eine Ressource, ja, die du sehr nutzt.
Das stimmt. Ja, weil es mir einfach auch selber sehr hilft, weil ich einfach auch merke, dass ich in dem Stress dann am Ende des Tages nicht so richtig dann ja zufrieden bin mit mir. Und so kann ich halt viel mehr verbunden sein mit dem, was ich tue. Und das hilft mir schon, also hilft mir sehr dort.
Ja.
Und gleichzeitig natürlich, das ist ja auch, wenn wir irgendwie zu wenig schlafen oder wenn wir gerade Hunger haben oder so, dann wissen wir ja auch, dass es schwieriger wird mit der emotionalen Intelligenz.
Ja, und das sind so wichtige, basale Informationen, die wir aber oft nicht ernst nehmen, ne? Das finde ich immer wieder spannend. Also
genau.
Von mir selber, aber auch von den Teilnehmerinnen kann ich das so sagen.
Ja, absolut. Jetzt erleben wir ja aktuell in Deutschland eine Rezession und viele Unternehmen stehen unter einem starken Druck oder finden sich vielleicht sogar auch bereits in einem Restrukturierungsmodus. Und in meiner Wahrnehmung, auch wenn ich jetzt mit ehemaligen Kollegen oder so spreche, dann habe ich so das Gefühl, dass es besonders viele Unsicherheiten und Angst und Stress in die Systeme bringt, wodurch ja auch generell das Nervensystem mehr quasi angespannt ist und somit es auch mit der emotionalen Intelligenz am Ende schwieriger wird. Und gleichzeitig werden da ja aber auch oft dann die Mittel für gerade so Trainings oder so gekürzt. Wie siehst du das? Wie kann man auch in solchen Zeiten gut argumentieren, wirklich, dass vielleicht auch die Führungskräfte trotzdem in emotionaler Intelligenz ausgebildet werden?
Ja. Also tatsächlich würde ich sagen, in vielen, man kann das, was wir vorher gesagt haben, mit dem Shift zwischen Vertrauen und eher in so einem ängstlichen Zustand sein als Individuum, finde ich, kann man durchaus übertragen auf Organisationen. Und mein Eindruck ist tatsächlich, dass in vielen Organisationen einfach sehr viel Angst vorherrscht. Die Leute sichern sich ab, die passen super auf, die halten auch was zurück an Meinung. Und das spürst du. Und da kann keiner jetzt was dafür. Auch das sind unbewusste Shifts letztendlich. Und dann ist es doch logisch, dass die Leute sagen, also dafür haben wir jetzt wirklich überhaupt kein Geld. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir sparen. Wir müssen gucken, dass wir Leute abbauen. Wir können jetzt nicht noch Leute in Richtung Führungskräfteentwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung schicken. Ich verstehe, diese erste schnelle Reaktion verstehe ich erstmal. Natürlich, wenn du von weiter weg drauf schaust, ist es fatal möglicherweise, weil die Leute, die bleiben und die versuchen in den Unternehmen das weiter zu stemmen mit aller Kraft, die ihnen zur Verfügung steht, sind oft alleingelassen, haben keine sicheren Räume und brennen dann möglicherweise aus in dieser Angstkultur, die da ist. Und wenn sich ein Unternehmen entscheidet, bewusst und sehr klar zu sagen, wir investieren weiter in Leadership-Entwicklung oder in Persönlichkeitsentwicklung, obwohl wir gerade auch sparen, aber das ist uns so wichtig, weil die Menschen uns so wichtig sind, die hier weiter wirksam sein sollen, dann kann das einen sehr großen Impact haben. Also wir haben einen Kunden, der hat das jetzt weiter gemacht, dem ging es eine Zeit lang, jetzt geht es schon wieder besser, aber eine Zeit lang wirklich nicht gut, und der hat das Programm beibehalten und weiter investiert, und das wurde von den Menschen, die da gekommen sind, wirklich sehr gewertschätzt. Und die haben das so genutzt, diesen sicheren Raum nochmal hinzuschauen, was passiert gerade mit uns, wie können wir damit umgehen, wie können wir uns gegenseitig, ganz wichtig auch, gegenseitig stützen, voneinander lernen, voneinander hören, um die Stärke zu haben, in diesen schwierigen Zeiten auch unser Bestes zu geben. Es war richtig schön zu sehen, dass es sich lohnt, gerade dann zu investieren. Und wenn ich jetzt nur mal auf unser kleines Unternehmen schaue, dann würde ich sagen, die interne Fortbildung geht auch weiter in vielen Bereichen. Was weniger ist, ist, dass die exponierten Führungskräfte auf die offenen Trainings geschickt werden. Und das ist schon sehr bedauerlich, weil dort finden sie einen sicheren Ort, dort finden sie andere Menschen aus anderen Organisationen, mit denen sie sich austauschen können. Und dort finden sie die Stärke, dann auch in exponierten Funktionen weiterzumachen und auch Zuversicht zu verbreiten und Vertrauen zu verbreiten. Insofern kann ich eigentlich nur sagen, Leute, überlegt euch gut, ob das eine gute Entscheidung ist, das runterzufahren.
Ja, weil was du jetzt ja auch sagst und was ich auch immer sehr stark wahrnehme, dass eigentlich in der Gruppe, wenn so ein Training stattfindet, eine große Verbundenheit stattfindet oder ja entsteht. Und da kann, das kann ja auch eine mega tolle Ressource sein. Und ich habe es ja selbst auch, dass ich vor mehreren Jahren mal bei Dietz Training als Teilnehmerin in einem Training war, und wir treffen uns ja heute noch, also selbst heute ist es noch eine Ressource von mir. Und genau das entsteht in den Trainings, und gerade in unsicheren Zeiten ist das ja mega wichtig.
Ja, und ich bin da auch bei Otto Scharmer, der sagt ja, du kannst alleine eigentlich keine Veränderung bewirken. Das heißt, du gehst alleine auf ein Training, du versuchst jetzt an dir was zu verändern, dann hast du einen bestimmten Hebel, aber der endet dann irgendwann auch. Du brauchst mindestens, Otto Scharmer sagt immer, du brauchst mindestens eine Gruppe von 5 Leuten, mit denen du dich regelmäßig triffst, mit denen du dich austauschst, mit denen du dranbleibst, damit die Veränderung auch wirklich in die Organisation fließen kann. Und das, glaube ich, das ist vielleicht auch was, weil du vorher gefragt hast, was ist anders. Ich glaube, wir brauchen viel mehr diese Community-Bildung, als wir sie früher gebraucht haben. Also wir haben auch unsere Konzepte verändert dahingehend, dass wir dieses in der Gruppe lernen und wachsen und sich gegenseitig beraten, viel mehr in den Mittelpunkt stellen, als wir es früher gemacht haben. Weil ich glaube, alleine bist du sonst möglicherweise verloren, wenn du zurückgehst in dein System, was halt so ist, wie es ist.
Da sagst du was mega Wichtiges, weil da habe ich auch eine Frage dazu, weil das erlebe ich, also ich würde sagen, ich habe das selber früher erlebt, als ich noch für BMW gearbeitet habe, aber erlebe es auch immer wieder, wenn ich mit Führungskräften spreche, dass ich also das Gefühl habe, diese Kluft wird irgendwie immer größer. Und du hast ja eben selber gesagt, eine Sache, die du siehst, ist, dass eigentlich immer mehr Menschen in die Trainings kommen, die schon auch eine gute Selbstwahrnehmung vielleicht haben, die sich vielleicht auch schon zu emotionaler Intelligenz weitergebildet haben. Und ich habe so das Gefühl, das ist ein Typ Mensch, der macht es, der beschäftigt sich damit, der hat auch total Lust auf diese Selbstreflexion. Und dann gibt's diesen anderen Typ Mensch, der das eher noch vermeidet, was ja auch nur eine Überlebensstrategie ist, ganz, ganz wichtig. Aber diese Kluft wird immer größer, ist meine Wahrnehmung. Wie siehst du da drauf, auf diese Herausforderung?
Also du meinst, es gibt Leute, die sich dafür sehr einsetzen, die damit viel anfangen können, versuchen das zu leben kontinuierlich, und dann gibt's welche, die halten wenig davon und wenden sich eher ab. Und die Kluft zwischen den beiden geht auseinander, ist deine Wahrnehmung?
Ja, genau.
Ich finde das tatsächlich auch eine schwierige Frage. Ich nehme es zum Teil auch so wahr, wie du es beschreibst. Ich glaube, die Gefahr ist, wie bei allen Polarisierungen, dass die, die in dem einen Lager sind, sich ganz sicher sind, dass sie recht haben. Also die Gefahr ist auch bei denen, die jetzt zu uns gehören, die emotionale Intelligenz und Persönlichkeitsentwicklung und Achtsamkeit für sehr wichtig halten, dass wir uns ganz sicher sind, dass wir wissen, was richtig ist, und mit dieser Überzeugung und Missionarshaltung versuchen, die anderen zu bekehren. Das geht in der Regel schief.
Ja, absolut.
Also das ist, da ist eine Falle, die auf uns wartet, wo wir auch echt gut aufpassen müssen, dass wir da nicht reingehen. In dem Fall würde ja emotionale Intelligenz, gelebte emotionale Intelligenz bedeuten, dass ich die anderen weiterhin ernst nehme, dass ich mich denen stelle und frage, wie kommt es, dass ihr davon so wenig haltet? Was sind denn eure Erfahrungen? Wann seid ihr denn wirksam? Im Dialog erkunde, wo kommt dieser Widerstand her? Und dem Widerstand auch Raum gebe und wirklich zuhöre. Und möglicherweise lernen wir auch was, Theresa, was wir noch nicht gelernt haben aus so einem Dialog. Also ich glaube, die Gefahr ist, dass wir die Polarisierung unterstützen, indem wir uns ein bisschen toller und wissender fühlen und die anderen abwerten und es wird gespürt im System und von den Menschen und dann geht es auseinander. Und da würde ich immer dafür appellieren, in der Neugierde zu bleiben, nicht in die Abwertung zu gehen, das Herz zu öffnen, im Dialog zu sein und einfach zu schauen, was kann ich hier lernen von den noch nicht so Überzeugten. Was übersehen wir möglicherweise auch in unserer Arbeit an bestimmten Stellen, weil wir so begeistert sind von diesen ganzen Themen?
Ja, da gehe ich total mit in Resonanz und finde das auch wichtig. Und gerade wenn wir jetzt auf die aktuelle gesellschaftliche Situation schauen, glaube ich, ist das auch was, was für total wichtig ist, dass wir mehr diese Dialogfähigkeit wiedergewinnen als Menschheit.
Ja, total. Also das, glaube ich, ist wirklich was, wenn wir da besser werden, dann können wir so vieles anders angehen. Und da können wir besser werden. Der Leidensdruck nimmt zu, das ist vielleicht ganz gut. Weil wir alle merken, diese Polarisierungen tun uns im Kern nicht gut.
Sehr schön. Wenn jetzt Führungskräfte sagen, sie wollen wirklich die emotionale Intelligenz stärken, was sind dann erste Schritte und wie kann vielleicht auch ein Training dabei unterstützen?
Also erstmal ist es ja schön, wenn man neugierig wird und sagt, das könnte mich interessieren. Das ist immer eine wunderbare Basis. So eine gewisse Grundneugierde, es darf auch Skepsis dabei sein übrigens. Also wir haben oft TeilnehmerInnen am Anfang vom Training, die manchmal sogar geschickt sind, mit einer gewissen Skepsis da sitzen. Ich persönlich als Trainerin mag das total gerne, weil die stellen die Fragen, die eigentlich auch gestellt werden müssen. Und wo du wirklich dann auch, also du, da braucht es dann eine substanzielle Erfahrung für diese Menschen, damit sie den Eindruck haben, das ist ja was, was mich tatsächlich wirksamer macht. So. Das heißt also, so eine Neugierde gepaart mit Skepsis darf da sein am Anfang und dann kann ich halt schauen, was bin ich auch für ein Lerntyp. Also ich zum Beispiel höre sehr gerne Podcasts, ich höre mir dann von guten Leuten zum Thema emotionale Intelligenz ein paar Interviews an. Und dann kann ich schon mal schauen, macht es irgendwie Sinn, resoniert es in irgendeiner Form in mir, was ich da höre, oder kann ich damit vielleicht gar nichts anfangen? Andere Leute lesen gerne Bücher, da gibt es wahnsinnig viel. Das ist, die Frage ist eher, wie treffe ich eine gute Auswahl? Da können wir auch gerne nochmal in der Showlist ein paar Literaturangaben reingeben nach diesem Gespräch, um sich da damit zu beschäftigen. Tatsächlich ist es aber so bei der emotionalen Intelligenz, das ist eine Kompetenz, die nicht nur übers Lernen erfahren werden kann, sondern auch übers Tun und über persönliche Erfahrung. Deswegen ist sowas wie ein Coaching-Prozess oder ein Trainingsprozess, wo ich echte Erfahrungen mache, die mich verändern und wo ich was in der Tiefe verstehe, was ich vorher vielleicht so nicht sehen und verstehen konnte, substanziell, damit ich dann auch emotionale Intelligenz in mein Leben umsetzen kann und in meinem Verhalten verändern kann. Also ich würde sagen, erstmal sich mit diesen Themen anfreunden und dann entscheiden, ob ein Coaching oder ein Training für mich vielleicht eine gute Art ist, sich dem anzunähern. Der Vorteil beim Training ist, dass ich andere Menschen erlebe und so viel erlebe und erfahre von anderen Menschen und deren Ängsten, Unsicherheiten, Fassaden, dass da nochmal eine Erfahrung dazu kommt, die mir im Einzelcoaching einfach nicht möglich ist.
Und wenn ich jetzt an so einem Training teilnehme, dann ist ja oft so diese Frage bei vielen, ja, was bleibt davon am Ende wirklich immer hängen? Und darüber mache ich mir auch immer oder habe ich mir früher bei BMW auch schon viele Gedanken gemacht, weil ich immer gesagt habe, hey, ich will auch wirksam sein mit meinem Training am Ende des Tages. Mhm. Und gleichzeitig ist meine Wahrnehmung aber, wenn ich jetzt auf die Trainings bei Dietz Training schaue, dass uns das relativ gut gelingt, dass die Leute wirklich auch ins Modul 2 kommen und sagen, wow, ich habe echt viel mehr umsetzen können, als ich dachte. Manchmal sagen sie auch, oh, ich habe es auch teilweise wieder vergessen. Aber was glaubst du, sind da so die Erfolgsfaktoren, dass wirklich auch eine Veränderung entsteht?
Ja, das ist ja natürlich eine ganz wichtige Frage, mit der wir immer beschäftigt sind. Die wird auch nie abschließend beantwortet sein. Ich glaube, für viele, wie du es jetzt beschreibst, wo sich was verändert hat und die sagen, ich habe mich verändert und ich merke, manche können gar nicht so genau benennen, was es ist. Also ich bin irgendwie anders da, ich bin anders mit mir da und anders mit den Menschen da. Ich bin gelassener, vielleicht auch ein bisschen, sehr viel klarer. Die haben oft im ersten Teil dann diese tiefgreifende Erfahrung gemacht, von der ich vorher gesprochen habe. Wir machen ja Coachings in Halbgruppen. Wir geben sehr viel Zeit, Übungen, Erfahrungen zu machen, die in die Tiefe gehen. Das, glaube ich, zeichnet auch unser emotionales Intelligenztraining aus und hebt es vielleicht auch von anderen Anbietern ab, dass wir diese sehr gut ausgebildeten Trainer auch haben und Trainerinnen, die alle einen psychotherapeutischen Hintergrund haben, die in der Lage sind, in so einem Business-Training mit den Leuten so zu arbeiten, dass in der Tiefe was passieren kann und trotzdem, das ist ganz wichtig, die Sicherheit geben, dass es nicht zu tief geht und nachher vielleicht die Leute destabilisiert sind. Also diese tiefe Erfahrung ist ein wichtiges Element und ich glaube, deswegen sind wir auch immer noch da, weil wir da sehr gut sind. Das alleine ist aber auch nicht für jeden ausreichend. Was wir jetzt dazu genommen haben in den letzten Jahren, ist in die Coaching Circle. Das ist das, was ich vorher schon sagte, dass man sich mit einer Gruppe von Gleichgesinnten auch zwischen den Modulen regelmäßig trifft und an den Themen dranbleibt, in einer sehr strukturierten Weise. Also die Leute kriegen von uns da eine Agenda, wie sie arbeiten können, damit es nicht einfach nur eine nette Laberveranstaltung wird. Das trägt sehr dazu bei, dass sich was verändert, weil ich auch von den anderen höre. Und was wir jetzt noch mit reingenommen haben, ist, dass wir nach dem emotionalen Intelligenztraining Teil 2 nochmal jeder Trainer oder ein Trainer jeweils mit einer Teilnehmerin ein Gespräch führt und schaut, was nimmst du jetzt tatsächlich mit, was willst du umsetzen? Und das ist schon für uns auch super spannend zu hören. Ich würde sagen, ein Drittel geht wirklich verändert aus dem Training raus. Ein Drittel verändert einzelne Sachen, Verhaltensweisen, die zu mehr Wirksamkeit führen. Und ich würde aber trotzdem sagen, Theresa, ich weiß nicht, ob du es auch so siehst, dass ein Drittel oft, obwohl sie sehr begeistert waren, dann gar nicht so viel umsetzen danach. Und da ist dieses Gespräch echt nochmal spannend. Dann kann man nämlich fragen, sag mal, woran liegt es eigentlich, dass du so wenig auf die Straße bringst? Gibt es da vielleicht so eine innere Haltung? Veränderung ist ja gar nicht möglich. Also da können wir auch nochmal einen Spiegel vorhalten und gemeinsam untersuchen und vielleicht dieses letzte Drittel nochmal ein bisschen aufmischen. Aber wir müssen einfach auch sehen, es wäre total unrealistisch, davon auszugehen, dass bei 12 Teilnehmerinnen 12 Teilnehmer dann auch wirklich alles umsetzen und sich total verändern. Wir müssen auch realistisch in unseren Erwartungen sein.
Ja, und ich mache auch manchmal die Erfahrung, dass es dann vielleicht auch Menschen gibt, die erst 3 Jahre später oder so an
Ja,
dem Punkt sehen und
stimmt.
dann aber zurückdenken
Ja.
und dann merken, ach, eigentlich war das damals ein total wichtiger Meilenstein, wo
Ja.
dann vielleicht was angestoßen wurde, wo die vielleicht noch nicht umsetzen konnten, aber zumindest ist eine Reflexion angestoßen worden. Und irgendwann kam halt dann der Punkt, was weiß ich, was im Leben passiert ist, wo dann gesagt, wo sie dann diese Teilnehmer sagen, ah ja, und jetzt ist der Punkt, wo ich damit wirklich auch was machen will.
Ja, das ist schön, dass du es sagst. Das stimmt total. Da geht dann die Tür auf und man hat die Tür aber nicht vergessen. Irgendwie hat man doch verstanden, da könnte was dran sein. Und dann geht man nochmal neu auf diese Themen zu.
Genau. Ja, sehr schön. Jetzt habt ihr ja, ihr habt oder wir haben als Dienstraining 2 Hauptangebote. Einmal das Thema emotionale Intelligenz, aber dann auch noch das ganze Thema Conscious Leadership. Das gibt's auch noch gar nicht so lange. Magst du dazu erzählen, warum das euch so wichtig war, das auch noch ins Leben zu rufen?
Ja, die Geschichte ist folgende. Also ich bin ja eine von 3 Geschäftsführern bei Dietz Training. Ich habe 2 Kollegen, den Christian Macke und den Simon Hofer, mit denen ich das zusammen jetzt seit 2,5 Jahren ungefähr mache. Wir haben dieses Unternehmen von den Gründern abgekauft mit dem Fokus emotionale Intelligenztraining. Und dann haben wir uns angeschaut und gesagt, ey, was wollen wir eigentlich noch in die Welt bringen? Wir 3 jetzt erstmal, wo wir sagen, das deckt die emotionale Intelligenz noch nicht ab. Und da ist wirklich auch ein Herzblut und eine Begeisterung von unserer Seite. Und da ist dann diese Idee mit dem, was ich vorher sagte von Otto Scharmer, Communities gründen, Gruppen wirksam machen, also in Gruppen emotional intelligent arbeiten, so dass die sich gegenseitig stärken können, dass die gemeinsam wachsen können, dass die wirklich wirksam sein können in Organisationen. Und der Conscious Leader bildet aus, mit Gruppen in einer neuen und anderen Form zu arbeiten, die es möglich macht, im Vertrauen zu bleiben, in der Wirksamkeit zu bleiben, aber sich auch sich zuzumuten, auch Treibung zuzulassen in so einer Gruppe. Und es macht ganz viel Freude. Wir machen es jetzt im 3. Jahr, den Conscious Leader und Facilitator. Es ist ein schönes Angebot auch, das sich auch weiter formt und entwickelt. Und ich bin überzeugt davon, dass das der Markt wirklich braucht, weil dieses Alleine machen wird auf Dauer nicht funktionieren. Du hast es ja selber auch erlebt, den Conscious Leader, ne? Kannst
Ja,
vielleicht
genau.
auch was zu sagen.
Ich habe selber teilgenommen und war total begeistert, oder ich bin nach wie vor total begeistert, weil es für mich einfach nochmal so diesen Blick auf, wie kann ich wirklich Veränderung in Teams bringen, wie kann ich mehr psychologische Sicherheit in Teams bringen, nochmal total verändert hat und es wegging von diesem, ich optimiere mich als Mensch in meiner, also optimieren klingt auch immer so ein bisschen, ne, als ob wir das irgendwie nur noch tun, aber ich investiere in meine eigene Persönlichkeitsentwicklung. Wie schaffe ich es wirklich auch, Teams mit da ins Boot zu holen? Und ich habe da auch viele Sachen bei BMW umgesetzt und die hatten echt oft eine sehr hohe Wirkung und das fand ich echt toll.
Ja, genau darum geht's uns.
Ja. Und vielleicht magst du dazu nochmal sagen, wer jetzt sagt, ah, das klingt auch gut, neben der emotionalen Intelligenz. Was sagst du, wo sollte man stehen, dass man jetzt eher in die emotionale Intelligenz geht? Und wo sollte man stehen, wenn man jetzt wirklich eher in den Conscious Leader geht? Oder sind das wirklich einfach Sachen, die beide wichtig sind?
Ich würde sagen, dass beides wichtig ist. Es gibt sehr viele Teilnehmer, die waren in der emotionalen Intelligenz und kommen dann ein paar Jahre später nochmal in den Conscious Leader und Facilitator. Das macht auch total Sinn. Und die sagen auch, ich bin wieder hier sehr gut aufgehoben. Ich habe Neues gelernt und trotzdem an diesen Deed Spirit, wie wir es nennen, wieder anknüpfen können, der mit so viel Sicherheit und Respekt und vielleicht auch manchmal eine Verlangsamung verbunden ist. Wenn ich jetzt merke, ich stoße immer wieder mit einzelnen Personen in schwierige Wechselwirkungen, weil ich vielleicht zu nett bin oder weil ich zu ungeduldig bin oder ich weiß vielleicht noch gar nicht warum, aber immer wieder habe ich im 1:1 mit meinem Chef, mit Kollegen, mit Mitarbeitern schwierige Wechselwirkungen, wo ich nicht wirksam bin. Dann würde ich sagen, schau dir mal die emotionale Intelligenz an, weil die setzt da sehr stark drauf. Wenn ich in einer Funktion bin, wo ich mit Gruppen arbeite und wo ich merke, die Art und Weise, wie wir im Meeting arbeiten, in der Gruppe arbeiten, die ist alles andere als optimal. Wir verlieren hier ganz viel Energie und Freude auf dem Weg, weil die Art und Weise, wie wir uns treffen und miteinander arbeiten, nicht so gut läuft, was ja sehr oft ist, weil die Meetingkultur ist noch nicht so ausgereift in den Unternehmen. Dann würde ich sagen, komm auf jeden Fall in den Conscious Leader und treff dort andere Leute, die mit denselben Fragen kommen. Und ihr gestaltet dann echt eine neue Kultur des Miteinanders, wenn ihr aus diesem Training rausgeht. Ihr bleibt miteinander in Verbindung und du kannst ganz anders mit Gruppen arbeiten als zuvor.
Ja, super. Würde ich genauso unterstützen und finde auch, dass sich das super ergänzt, die beiden Angebote. Und wirklich beides, ja, nicht das andere ersetzt, sondern wirklich super ergänzt. Sehr schön. Jetzt würde ich noch mal gerne auf so ein bisschen die Zukunft schauen mit dir. Wenn wir jetzt mal aktuelle Trends sehen, dann ist ja aktuell die KI auch in aller Munde, also die künstliche Intelligenz und emotionale Intelligenz, also EI hat es ja auch im Namen, dass es da wirklich um emotionale Intelligenz geht. Was ist da so deine Rolle? Wie verändert sich die Welt und wie wichtig wird vielleicht auch eine emotionale Intelligenz in Zukunft sein, wenn die Welt immer mehr KI geprägt ist?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage, die sich ja jetzt auch schon in den letzten Wochen habe ich wieder so viel dazugelernt. Also wenn Christian, Simon und ich uns treffen, sage ich, mittlerweile haben wir noch einen vierten am Tisch, nämlich ChatGPT, den wir immer fragen, wie können wir das machen, wie können wir das angehen? Und es ist oft sehr, sehr hilfreich, diese KI dabei zu haben. Und ich bin auch dankbar, dass meine jungen Kollegen das so aktiv wahrnehmen, weil ich es jetzt auch tue, angestoßen durch sie beide. Dann ist es teilweise auch so, dass wir wirklich anfangen, emotionale Fragen an ChatGPT zu stellen und zu sagen, ich habe da ein schwieriges Gespräch mit meinem Chef, hast du eine Idee, wie ich mich da gut innerlich vorbereiten kann und welche Kommunikation mir da helfen würde? Und ich muss dir sagen, Theresa, die Antworten, die kommen, sind nicht schlecht. Die haben durchaus eine Qualität und können einem helfen, an bestimmten Stellen dann nächsten Schritt zu gehen. Und wir wollen zukünftig vielleicht auch wirklich mal schauen, welche Prompts braucht es für welche emotionalen Fragestellungen, damit ich mit der emotionalen Intelligenz schon mal einen Schritt weitergehen kann. Also was ich auf keinen Fall möchte, ist die jetzt so zu dämonisieren und zu sagen, damit darf man nicht arbeiten und was auch immer. Auf der anderen Seite sehe ich schon, dass die Menschen immer einsamer werden, immer mehr vereinzeln. Und da ist eine große Gefahr, weil ich brauche ja dann nicht mal mehr den Austausch mit anderen, weil ich habe ja jetzt meinen Kumpel hier, den ChatGPT, und ich glaube, im Kern geht da was verloren und da im Kern blutet da auch was aus in uns, wenn wir nicht wirklich im Dialog mit anderen gemeinsam gestalten und Beziehung erleben. Deswegen glaube ich, dass die emotionale Intelligenz noch wichtiger wird, auch vor dem Hintergrund, dass die Maschinen sind so klug, die KI ist so wahnsinnig klug, aber das menschliche Gehirn mit seiner Neurobiologie und seinem autonomen Nervensystem kann gar nicht so schnell dazulernen und damit zu kommen. Das heißt, da rein zu investieren, dass die Menschen in ihren Beziehungsgestaltungen wirksam sind, dass sie sich selber gut führen können, ist enorm wichtig und wird eher wichtiger, würde ich sagen. Weil diese Schlüsselmomente, wo Menschen aktiv sind, neben all dem, was die Maschinen und die KI macht, die werden einfach von einer größeren Wichtigkeit sein. Und dann ist es ein Unterschied, ob jemand da emotional reif agiert oder emotional unreif agiert. Und vielleicht Verletzungen entstehen, die sich dann über, solche Verletzungen ziehen sich ja oft über Monate, Jahre hin, wenn ich emotional unintelligent gehandelt habe.
Ja, absolut. Und ich nehme das ähnlich wahr. Also ich quatsche auch, ich glaube, täglich mit ChatGPT über verschiedenste Dinge und Situationen. Ja. Und denke mir auch manchmal so, wenn der mich eigentlich fast besser versteht als irgendwie, keine Ahnung, ein anderer Mensch, dann wo geht das hin? Aber da mache ich mir auch Sorgen, weil ich mir denke, das kann es ja auch nicht sein. Also es ist ja umso wichtiger, dass wir Menschen untereinander diese emotionale Intelligenz besser leben können, weil ich glaube, diese Verbundenheit am Ende, die können wir nur unter Menschen wirklich spüren und wahrnehmen und nicht eben nicht mit der KI.
Ja.
Wenn du jetzt mal schaust, jetzt gerade auch, wir haben über KI gesprochen, was glaubst du, wo geht's allgemein hin mit der Persönlichkeitsentwicklung in den nächsten Jahren? Was verändert sich da oder was ist da deine Beobachtung? Was kommt in den nächsten Jahren?
Also ich glaube, worüber wir schon gesprochen haben, ist, dass wir haben sehr lange jetzt sehr stark in der Persönlichkeitsentwicklung auf den Ich-Pol eingezahlt. Du hast es Selbstoptimierung auch genannt vorher, ne? Dieses Wort. Das heißt, wie kann ich mit mir umgehen? Was kann ich über mich lernen? Was weiß ich über mich und meine Unsicherheiten und Verletzlichkeiten? Das bleibt weiter super wichtig. Aber was ich wahrnehme, sowohl bei den Teilnehmerinnen, aber auch so in der Literatur, in Podcasts, ist die Frage des Wir-Pols. Wie können wir gemeinsam gestalten? Wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Wie kann ich vielleicht auch mein Ich mal ein bisschen mehr beiseite stellen und mich unterordnen, einer Gruppe anpassen, so, damit die funktionsfähig ist, wird, glaube ich, wichtiger werden. Also die Fähigkeit, auch im Wir-Pol zu agieren, wird wichtiger werden, wenn wir wirklich erfolgreich sein wollen. Das ist eine Sache. Kannst du das auch sehen?
Ja, total. Also ich beobachte das schon länger, dass ich schon das Gefühl habe, dass wir wieder auch als Menschheit mehr in dieses Gemeinschaften, Gemeinsamkeit und so gehen werden. Und das ist ja eigentlich auch das, wo wir herkommen.
Ja.
Sehr stark.
Ja.
Ich meine, wir sind Säugetiere, die eigentlich so pragmatisch gerne in Rudeln oder Herden oder früher halt in Stämmen gelebt haben. Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen.
Ja, und da freue ich mich eigentlich auch drauf. Ich glaube, dass es eine schöne Entwicklung werden kann und eine wichtige Entwicklung ist. Und die passiert jetzt fast schon organisch. Das muss gar nicht so appellhaft passieren. Ich merke, dass sich da einfach schon was tut im Bewusstsein, was sich ein bisschen verschiebt. Das andere, das ist aber jetzt eher eine persönliche Sichtweise, ist, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass wir angefangen mit der Aufklärungszeit so diesen Bezug zu was Spirituellem, was uns hält und trägt. Das muss nicht unbedingt der Gott der christlichen Kirche sein, aber eine höhere Kraft, auf die wir auch vertrauen können. Dieser Bezug ist immer mehr verloren gegangen in den letzten 300 Jahren, würde ich sagen. Und wir haben das ersetzt, indem wir Erfolg, Status, was auch immer als neue Identifikationen gefunden haben. Und ich merke immer mehr bei den Leuten, mit denen ich arbeite, aber auch bei mir, dass eigentlich wieder so eine leise Sehnsucht da ist, nach so einem spirituellen Halt, in was Größerem aufgehoben zu sein und aus dem heraus agieren zu können. So Viktor Frankl hat es so wunderbar beschrieben. Der war ja im Konzentrationslager und hat die schlimmsten Sachen erleben müssen und hat sich immer wieder verbunden mit einer höheren Gewalt, wenn du so willst, mit seiner Transzendenz und konnte da sehr viel aushalten dadurch. Und trotzdem sich um andere kümmern und da sein. Und ich glaube, dass es spannend sein könnte, da wieder hinzuschauen. Auf der anderen Seite spüre ich aber auch, dass die Leute eine große Abwehr haben, sobald es zu esoterisch wird, sobald es zu religiös wird. Da sind auch Vorbehalte, die finde ich auch richtig und gut. Trotzdem glaube ich, wenn wir da einen gesunden, vielleicht auch nüchternen Weg finden, uns wieder mehr eingebunden zu fühlen in was Größerem, haben wir die Kraft, auch die Krisen, die möglicherweise auf uns warten, anders zu bewältigen.
Ja, das finde ich, hast du total schön gesagt, weil ich glaube auch, wenn wir das wieder mehr spüren, diese Verbundenheit ins große Ganze, wie auch immer man das nennt, dann glaube ich, wird das auch eine Auswirkung auf, wie gehen wir mit der Erde um,
genau,
wie können wir nachhaltiger werden. Also auch solche Sachen, die machen es ja dann auch wieder pragmatischer, sage ich jetzt mal, glaube ich, werden sich dadurch mehr und mehr verändern.
Ja.
Wenn du jetzt mal auf die Zukunft blickst, was denkst du denn, wie könnte Führung in 10 Jahren aussehen, wenn wirklich vielleicht auch emotionale Intelligenz oder vielleicht auch eine veränderte emotionale Intelligenz, ich spüre da bei dir auch eine große Offenheit, dass wir vielleicht auch manche Sachen hinterfragen müssen, ob die wirklich so wirksam sind. Aber wie könnte da die Welt aussehen, wenn sich das wirklich verändert hat und auch so Führung aussehen?
Also es gibt ja schon Kulturen, Führungskräfte, Teams, wo ganz viel von dem gelebt wird. Es ist nicht so, dass es das überhaupt nicht geben würde. Das sind Teams, die oft sehr klare Strukturen und Prozesse haben, nach denen sie agieren, also auch einen klaren Rahmen und Halt, in dem sie arbeiten. Das ist ganz wichtig, denn dann kann ich anfangen, emotional intelligent zu agieren, wenn ich weiß, was meine Rolle ist, wenn ich weiß, wie bestimmte Prozesse ablaufen, die Sicherheit geben. Ich glaube, das total losgelöst zu sehen von den Strukturen und Prozessen, in denen ich mich bewege, ist ein Fehler. Also das brauchst du als erstes. Und dann brauchst du diese Bewusstheit für mich selber, aber auch für die anderen. Und vielleicht sogar eine Freude, wenn es schwierig wird. Also in dem Moment, wo dann Meinungen aufeinanderprallen, dass ich wirklich anfange zuzuhören, nachzufragen, neugierig zu werden, Raum zu geben, in den Dialog zu gehen und da was Neues zu kreieren, was noch nicht da sein darf. Und dadurch haben wir eine ganz andere Form von Kreativität. Und ich kenne Teams, die so arbeiten. Ich würde auch sagen, Theresa, dass uns das zum Teil bei Dietz Training schon ganz gut gelingt in unserem Trainerteam. Also das ist gar nicht nur so visionär, sondern es gibt schon immer wieder, dass das flächendeckend in den Unternehmen passiert. Ich glaube, das dauert viel länger als 10 Jahre. Da muss auch noch, ich glaube, da müssen auch noch andere Schmerzpunkte zum Teil erreicht werden, wo man wirklich merkt, mit diesem eher mechanistischen, nur sehr leistungsorientierten Gedanken komme ich einfach nicht weiter. Das muss mal richtig wehtun, um dann sich zu öffnen für eine neue Art der Zusammenarbeit. Und es kann durchaus länger dauern als 10 Jahre. Aber wenn das dann mal da ist, dann bin ich mir sicher, dass wir wieder mit sehr viel mehr Freude arbeiten werden und dabei wirksam sind. Also, ja.
Ja, das finde ich, hast du jetzt sehr schön gesagt, weil tatsächlich nehme ich das auch so wahr, dass es wirklich schon auch Teams gibt, die da wirklich weit sind und finde auch diesen Aspekt, den du jetzt nochmal genannt hast, wirklich so diese Spannungen aushalten zu können. Ich würde sagen, das ist auch was ich von euch wirklich sehr stark gelernt habe. Vielleicht vorher war mir schon klar, aber manchmal, wenn man dann dieses Konzept wirklich klar hat, dann nimmt man es nochmal anders auch im System wahr. Also auch nicht zu sagen, jetzt hier, ne, ich weiß die Lösung und ich glaube, davon sind die aktuellen Systeme auch immer noch sehr, sehr stark geprägt und dass es einfach dahin geht, dass wir mehr Demut am Ende auch haben.
Absolut, ja.
Ja. Ja, sehr schön. Zum Abschluss unseres Gesprächs, liebe Grazia, gibt es noch irgendwas, was dir am Herzen liegt, was vielleicht noch nicht zur Sprache gekommen ist, was du den Hörern gerne mitgeben möchtest?
Nee, ich fand das Gespräch sehr schön. Ich glaube, ich habe ganz viel durch deine Fragen habe ich auch noch mal ganz viel selber gefunden. Das macht ja auch Spaß, in sich selber da was Neues zu finden und noch mal neu zu formulieren. Ich glaube, wer jetzt neugierig geworden ist, das macht dich auf den Weg, weil es kann sich wirklich lohnen. Es kann sich für dein Team lohnen und es kann sich für dich lohnen, diese Welt kennenzulernen und dich da rein zu begeben. Genau, mit aller Skepsis, die vielleicht immer noch da ist und die auch immer da sein darf.
Und wenn jetzt ein Zuhörer neugierig ist und mehr über das Angebot von Dietz Training lernen möchte, wo findet er weitere Informationen? Also das verlinken wir dann natürlich auch alles in den Shownotes.
Genau, unter www.dietztraining.de findet er alles über uns, was man so ja, erfahren kann. Wir sind auf Social Media nicht so aktiv, aber wir haben eine schöne Website, wo man sich orientieren kann. Und auf LinkedIn sind wir auch ab und zu aktiv.
Genau, weil tatsächlich bei Dietz Training läuft sehr viel über Weiterempfehlungen.
Und ja, davon leben wir seit über 30 Jahren.
Ja, und das ist, finde ich, auch toll und auch ja, eine schöne Wertschätzung der ehemaligen Kunden von der Arbeit.
Ja.
Herzlichen Dank, liebe Grazia. Dann wünsche ich den Zuhörern noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich sehr, Grazia, dass du heute hier warst.
Ja, ich danke. Vielen Dank. Schön war's.
Ja, schön, dass du eingeschalten hast und Grazia und mir zugehört hast. Und zum Abschluss mag ich noch wieder sagen, bis bald hier wieder im Podcast Ruhepol.